In Bayreuth, der Podcast wird präsentiert von VFM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de. Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast, dem Podcast in Bayreuth.
Rollentausch heute im In Bayreuth Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Jürgen Lenkheit. Ich habe mir heute als Gast jemanden eingeladen, der sonst eher in der Rolle des Gastgebers aufgeht. Er sitzt trotzdem, denke ich mal, sehr angenehm und findet einen guten Eindruck mir gegenüber. Also kann er das heute auch, denke ich, als Gast ganz gut wuppen. Das ist jemand, der hat das gesellschaftliche Leben, Klammer auf, gesellschaftliche Nachtleben vielleicht oder Abendleben in Bayreuth der letzten Jahre mitgeprägt und mitgestaltet. Mal als Gastronom im etwas kleineren Rahmen und jetzt seit einigen Jahren als Geschäftsführer eines Clubs. Ich freue mich, dass heute bei uns ist der Hausherr des Bayreuther Feierwohnzimmers, Amad Kotbace, Geschäftsführer der Fabrik. Servus, grüß dich.
Schönen guten Tag. Herzlichen Dank für die wundervolle Begrüßung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Muss um meinen Gast ankündigen. Ich tue das Beste. Ich tue, was ich kann. Sagen wir bitte zur wundervollen Begrüßung, dass wir da auch einen Haken ranmachen können. Kotbace, deine Nachnamen. Ich habe den richtig ausgesprochen.
Perfekt. Also es gibt sehr viele, die sagen Kotbace oder Kotbache, aber es heißt tatsächlich Kotbace.
Machen wir dann Haken dran und dann weiß man, dass es mit mir was zu tun hat. Aber ich würde trotzdem vorschlagen beim Gespräch, wir bleiben einfach bei Amad und bei Jürgen. Ist vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher.
Ich bitte darum.
Ich komme dieser Bitte sehr gerne nach.
Danke.
Freut mich, dass es heute klappt zum Gespräch.
Ebenso.
Es ist jetzt so, seit bald 9 Jahren gibt es die Fabrik, das ja selbsternannte Feierwohnzimmer, wie ich es jetzt gerade angekündigt habe. Sie ist eine der prägenden Anlaufstellen im Bayreuther Nachtleben geworden. Erzähl mir doch mal bitte, wie kommt es, also in 2, 3 Sätzen, wie kommt es dazu, dass man ein Clubbetreiber wird? Das ist doch wahrscheinlich jetzt kein Berufswunsch, den man im Alter von 16 Jahren verfolgt und sagt, das muss es sein und das und nichts anderes.
Ja, genau richtig. Also den habe ich mir ehrlich gesagt nicht von Anfang an ausgesucht. Ich wurde sozusagen zum Gastronomen auf Umwegen. Erst natürlich durch die Familie und den Familienbetrieb, den wir damals betrieben haben. Also wirklich klassisch ein kleines Imbiss. Ein Lieferservice, wo ich dann auch wirklich Pizza ausgefahren habe. Dann kam irgendwann das erste Restaurant in der Badstraße mit dem Tufan. Und irgendwann, ja, 2010 kam die erste eigene Bar mit dem Bayreuther Trichter.
Auch in der Badstraße.
Auch in der Badstraße, ein paar Häuser weiter. Und tatsächlich 2015, ja, ging dann schon ein großer Traum in Erfüllung, denn in der ganzen Zeit habe ich mich dann schon in die Gastronomie verliebt. Es wurde zu einer Berufung, mehr als zur Berufung als Beruf und zur großen Leidenschaft, Gastgeber zu sein. Und ja, ich hatte schon immer ein Faible fürs Nachtleben und mit der Fabrik ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen und den darf ich mit meinem Team seit 9 Jahren leben und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber.
Ist es dann eigentlich mittlerweile eher gewohnt, nachts aktiv und unterwegs zu sein? Du bist ja oft dann entsprechend zu den Öffnungszeiten des Clubs auch selbst dort anzutreffen. Oder gibt es auch Tage, wo du dann sagst, oder Uhrzeiten, nee, vor der und der Uhrzeit brauchst du mir nicht kommen. Ich arbeite spät, ich gehe später ins Bett und stehe etwas später auf.
Also das ist ja dieses Klischee, Clubbetreiber, Clubbesitzer, die schlafen den ganzen Tag und nachts sind sie nur am Feiern und die haben eh nur 2 Tage in der Woche offen, so nach dem Motto, du machst dir nichts. Also das habe ich schon alles gehört und habe ich alles hinter mir. Aber tatsächlich ist es umfangreicher, als man denkt. Und für mich hört diese Arbeit eigentlich nie auf. Also ich wache damit auf und gehe damit ins Bett. Und wenn man wirklich die breite Masse sieht, was wir da alles auf die Beine stellen, dann kann man sich auch nicht wirklich ausruhen. Also, dass jedes Wochenende und das ungefähr 122 Mal im Jahr die Fabrik offen hat, dass das alles so funktioniert, wie es funktioniert, nachhaltig auf diesem Niveau und mit der Qualität, ist wahnsinnig viel Arbeit im Background dafür ja notwendig. Und das kann man auch nicht einfach so runterschütteln, sage ich jetzt mal, sondern da muss man richtig ranpacken. Ich lebe natürlich ein bisschen in einem anderen Biorhythmus zum Teil, aber ich kann auch sagen, dass nach 9 Jahren man sich an alles gewöhnt und ja, ich grundsätzlich auch nicht so viel Schlaf brauche. Klar, der Körper holt sich, was er braucht, aber grundsätzlich bin ich meistens, auch wenn wir offen haben, ab 11:30 auf den Beinen, wenn wir um 5 Uhr schließen. Und ja, du hast es richtig erkannt, lieber Jürgen, ich bin tatsächlich zu 95% eigentlich immer da. Also ich bin mit der Erste, der im Laden steht und der Letzte, der geht. Das ist in den letzten Jahren einfach so gewesen. Ich hoffe, dass ich jetzt in den nächsten Jahren hoffentlich ein bisschen abgeben kann.
Wie kommt's?
Naja, ich meine, nach knapp 10 Jahren sollte das dann auch schon so weit sein, dass es möglich ist, dass ich dann nicht immer von Anfang bis zum Ende da sein muss. Und muss ich ehrlich sagen, liegt auch ein bisschen an mir, ich kann es schlecht loslassen. Das ist einfach ein großes Baby geworden, die Fabrik, und das macht mir natürlich auch unheimlich Spaß. Das kann man manchmal nicht glauben, dass es einem Spaß macht, so nachts und mit den ganzen feierwütigen Personen hier am Start zu sein. Aber am Ende ist es wirklich eine große Leidenschaft von mir. Und ja, ich habe auf jeden Fall noch nicht genug.
Das sind natürlich die schlechtesten Voraussetzungen dafür, wenn man Clubbetreiber ist, wenn man sagt, Mensch, ich habe noch nicht genug, das ist für mich mehr Berufung als Beruf, du bist präsent. Ich glaube, das spüren die Gäste auch. Gehen wir vielleicht mal noch vor der Fabrik ein paar Jahre weiter zurück. Ich würde mit dir gern ein bisschen mal auf deine Vita eingehen. Was nicht jeder weiß, ist, dass du, als du nach Bayreuth gekommen bist, das, ja, ich weiß nicht, kann man sagen, gezwungenermaßen mit deiner Familie machen musstest. Du bist Ende der 80er Jahre aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Wie hat sich diese Situation ergeben? Warum flieht die Familie Kordbace aus Iran nach Deutschland und landet dann irgendwann in Bayreuth?
Das war natürlich eine sehr, sehr, sehr prägende Zeit für mich und meine Familie. Wir sind Ende der 80er, wie gesagt, aus dem Iran geflüchtet, aus politischen Gründen, väterlicher Seite. Das war damals noch der Iran-Irak-Krieg, der getobt hat. Und dann müssten wir tatsächlich über eine Nacht-Nebel-Aktion fliehen, waren dann erstmal in der Türkei und sind dann mit falschen Pässen nach zufällig eigentlich nach Deutschland gekommen, denn diese Schleuser bieten die alles an, aber mein Vater hatte irgendwie einen besten Freund noch bei Kassel irgendwo, das war der einzige Bezugspunkt, wo er gesagt hat, okay, Deutschland kommt in Frage.
Und erstmal nur Deutschland und kein anderes Land, weil man da
einfach jemanden kannte, ganz genau. Und dann sind wir irgendwann in Deutschland in Frankfurt gelandet und haben dann politischen Asyl beantragt. Man muss dazu sagen, keiner von uns konnte weder Englisch noch Deutsch und vor allem auch die Schrift, denn also wir sprechen ja Farsi, wir schreiben ja auch von rechts nach links, das war wirklich wie ein Blinder, so muss man sich vorstellen, also man konnte weder lesen noch sprechen noch verstehen, das war wirklich sehr schwierig am Anfang und dann sind wir von Asylantenheim zu Asylantenheim, so nennt man das, transferiert worden und irgendwann waren wir dann in Zillendorf bei Nürnberg, das war dann die längste Zeit, also 3 Monate, bis wir dann letztendlich nach Bayreuth gekommen sind.
In welchem Jahr war das?
Januar 87 sind wir nach Deutschland gekommen und um die 88 waren wir dann in Bayreuth. Das heißt, wir waren dann in Zirndorf, dann sind wir in die Wilhelm-Busch-Straße gekommen und da mussten wir dann so lange warten, bis wir unseren Asylantrag begründen dürften letztendlich und dann als Asylbewerber anerkannt worden sind und dann eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland bekommen haben und natürlich auch meine Eltern dann die Arbeitserlaubnis. Es war eine sehr schwere Zeit, auf engstem Raum. Wir haben dann damals noch 2-mal die Woche Essenspakete bekommen und so weiter. Also es war schon wirklich eine krasse Umstellung. In der Zeit haben wir natürlich versucht, Deutsch zu lernen. Wir wurden dann in der 5. Klasse, also ich in der Leutbert-Schule in Bayreuth eingeschult worden. Wir haben dann versucht, halt einfach alles Mögliche zu tun, um uns so schnell wie möglich zu integrieren. Ja, bei mir ging es dann so, dass ich dann sehr schnell einen Fußballverein gesucht habe. Das war einfach meine große Leidenschaft. Und bis heute,
vor der Musik damals?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also bis heute kann ich sagen, dass Vereinssport in Deutschland mir wahnsinnig viel geholfen hat, wahnsinnig viel gegeben hat. Bis heute noch über Fußball wahnsinnig viel Netzwerk entstanden ist und auch immer noch besteht. Und ja, das waren so die Anfangszeiten, einfach hier Fuß zu fassen und einfach, eigentlich konnte man gar nicht viel überlegen, sondern man musste einfach Deutsch lernen, man musste einfach sich integrieren, man musste dauernd nach vorne schauen und loslegen. Genau, Leutbert-Schule, dann kam ich auf die Albert-Schweitzer, dann auf die Altstadtschule, da habe ich qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht. Dann ging es auf die städtische Wirtschaftsschule, dann habe ich Versicherungskaufmann gelernt. Und dann
Versicherungskaufmann Ahmad Kordbace mit weißem Hemd und mit Krawatte.
Ja, genau. So und nicht anders. Genau so war es. Mir wurde sogar eine gute Laufbahn vorausgesagt als guter Verkäufer. Aber ich habe mich dann tatsächlich nach der Ausbildung für die Familie entschieden, weil meine Eltern so ein bisschen lost waren, wo die Reise hingeht. Und dann kam die Idee mit Gastronomie selbstständig machen. Und dann habe ich mit angepackt sozusagen und habe dann ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub genommen. Und das ist jetzt 25 Jahre her.
Das heißt, wir sind jetzt Ende der 90er Jahre und in den Anfangszeiten.
Ende der 90er, genau. Also 1998 haben wir unser Imbiss eröffnet in der Ludwigstraße.
Tufan?
Ganz genau, das Tufan. Total spartanisch, ohne große Erfahrung. Die Eltern haben gekocht. Ich war ein bisschen draußen an das Gesicht so ein bisschen und haben unser Bestes getan mit persischer Küche und ein bisschen mediterran.
Aber gleichzeitig hast du dann auch Pizza ausgefahren?
Und das war die Anfangszeit, war tatsächlich nur Imbiss und irgendwann mussten wir dann ein bisschen, andere Quellen da auch noch bedienen und dann kam tatsächlich dieser Lieferservice dazu und habe ich dann mit so einem alten weißen Fiat Panda die Pizzen ausgefahren und dann kam...
Ist der Rücksitz dann voll, wenn so eine Pizza da drinnen liegt?
Also ganz ehrlich, werd's nicht vergessen, die Lehne war kaputt und ich konnte nur, und es ging auch wirklich nur mit Beckskisten, weil die genau da reingepasst haben, konnte ich da dann so eine Stütze schaffen. Das war eine total witzige Zeit. Und dann kam der Euro, das weiß ich noch, und dann gingen die Mieten nach oben und dann konnten wir uns tatsächlich die Miete nicht mehr leisten. Dann sind wir mit dem, weil wir ungefähr 70% vom Umsatz mit dem Lieferservice gemacht haben, sind wir in die Markgrafenallee umgezogen. Es war dann eine sehr, sehr harte Zeit, weil dann irgendwie das Geschäft komplett eingebrochen ist. Da kamen auch die ganzen Großen mit Domino's damals, jetzt Choice Pizza. Nee, Choice Pizza, jetzt Domino's und so, die haben uns ein bisschen den Rang abgelaufen. Und dann war wirklich die letzte Situation, sozusagen, okay, entweder probieren wir es richtig jetzt mit einem Lokal, wo wir dann wirklich auch Gäste empfangen können und unsere Gastfreundschaft vielleicht mal am Tag legen können, weil in einem Lieferservice bist du einfach davon abhängig, wenn jemand anruft, geht der Geschäft und wenn es keins geht, dann sitzt du und wartest halt vor diesem Telefon. Gell? Und das war eigentlich so ein bisschen der Gamechanger. Das heißt, wir konnten dann wirklich uns und unsere Küche und alles, was dazugehört, in der Ludwigstraße ziemlich zentral präsentieren. Und das war dann auch die Zeit, wo ich ein bisschen wesentlich mehr Spaß an dieser Arbeit gefunden habe und diese Gastgeberqualitäten und auch mein Netzwerk und die Fußballvereine und Kollegen und alle uns dann wirklich auch uns als Familie besucht haben so.
Wo man sagt, da geht man einmal hin, man kennt sich und man kommt irgendwann in absehbarer Zeit mal wieder.
So war das auch wirklich. Ja. Also so haben wir dann irgendwann Fuß gefasst und ja, dann konnte auch dieses Geschäft wirklich 3 Personen ernähren, auf Deutsch gesagt. Denn vorher war das schon echt ein Überlebenskampf. Also das muss man ganz klar sagen, wir haben jeden Monat versucht zu überleben, anstatt von diesem Geschäft zu leben. Mhm. Irgendwann war das dann schon so, dass man dann ein bisschen Licht gesehen hat und gemerkt hat, okay, die Arbeit lohnt sich und das kann man vielleicht auch ganz gut. Ne? Und dann kam der Trichter.
Also das sind wir jetzt in welchem Jahr so ungefähr?
Ja, das war dann schon 2009. Der Trichter wurde dann damals schon mal kurz ein bisschen umgebaut. Der Vorteil war, dass Bayreuther Trichter hatte den gleichen Vermieter wie bei uns im Tufan, also in der Badstraße. Und dann kam das eine zum anderen. Mir wurde es angeboten. Ich war dann schon so weit, dass ich mir das zugetraut habe und schon da schon bereits ins Nachtleben wollte eigentlich.
War das dann quasi so in gewisser Weise, ich nenne es jetzt mal so eine Vorlaufstation für das, was dann alles mal später mitgekommen ist?
Es war auf jeden Fall eine richtig gute Gastronomie Schule.
Gastronomie einerseits, check, dann die Tages- bzw. Nachtzeiten,
ja.
Check.
Also im Nachhinein kann ich sagen, war das einfach ein klassischer Weg von null auf, keine Ahnung, bis jetzt so irgendwie, ich habe irgendwie alles mitgemacht. Das, wenn man zurückguckt, war das einfach, hat alles irgendwie seinen Sinn ergeben und irgendwie war das alles eine Schule einfach, die ich nicht missen möchte, egal wie hart die war. Und im Trichter war das einfach so, dann kam noch vieles schon dann schon zusammen. Man hat einfach gemerkt, man ist bekannt, ja, man kann einige Leute begrüßen, so nach dem Motto, und einfach Fuß fassen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben wir mit dem Trichter auch genau das Bargott geboten, was es nötig hatte. Ich glaube, so eine Bar, die was 22 Uhr nach dem Essen irgendwo hingeht, hochwertige Getränke und Spiritosen einfach bekommt, mit ein bisschen Musik und so weiter. Da haben wir, glaube ich, ganz guten Nagel, oder wie sagt man so schön?
Den Nagel auf den Kopf
getroffen, ja,
wolltest du sagen.
Puls der Zeit trifft, das wollte ich eigentlich sagen. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, die ersten 2-3 Jahre. Und dann ja, kam das große Rauchverbot in den Innenräumen.
Wir sind jetzt die Jahre 2010, 11, so Anfang der Nullerjahre.
Wenn nee, tatsächlich waren wir dann schon bei 13 fast, also 12. Also die ersten 2 Jahre war fantastisch. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war eine richtige Szeneladen in Bayreuth, würde ich sagen. Und dann kam dieses Rauchverbot im Innenbereich und dann mussten wir natürlich alle Gäste von uns auch nach außen bewegen. Wir haben natürlich auch 1-3 Mal im Monat auch ein Party-Event gehabt. Es hat alles super funktioniert.
Ist eine Herausforderung wahrscheinlich oftmals dann in der Innenstadt gerade, wenn man da regelmäßig seine Gäste bitten muss. Willst du eine rauchen? Geh vor die Tür, aber sei gleichzeitig nicht so laut.
Gut, es war halt einfach so.
Wir sind
natürlich dem Gesetz nachgegangen, logischerweise, aber dass natürlich unser Nachbar gegenüber vom Hotel Golden Anker, ja, sind massiv gegen uns, haben gegen uns geschossen und da haben wir dann mit der Stadt, also es kam schon eine Klage von der ihrer Seite und dann haben wir mit der Stadt Bayreuth gemeinsam eigentlich darum gekämpft, dass wir eine Nutzungsänderung für den Trichter schaffen, weil es waren alle Voraussetzungen waren da, aber wir konnten leider keine 45 Dezibel zwischen 22 und 6 Uhr morgens nachweisen, weil die Leute einfach vor der Tür laut sind und dieses Tierlärmgesetz, der ist halt noch von irgendwann in den 80ern. Damals war es einfach so, dass so gut wie keine Menschen vor der Tür waren, weil alle innen geraucht haben. Das heißt, diesen Wert kannst du eigentlich gar nicht anhalten. Und
anderer Zeitgeist noch damals.
So ist es. Und dann mussten wir uns leider geschlagen geben. Damit war eigentlich so ein bisschen ja das Konzept, welches ich gefahren habe, tot. Also wir konnten dann auf einmal von heute auf morgen nur noch 10 Events im Jahr machen. Und wir haben ungefähr 4 Party-Events im Monat gehabt. Ja, das heißt, diese ganze...
Nicht zukunftsfähig, wenn man mal kurz zusammenfasst.
Also wenn ich ehrlich bin, war... Man muss sich vorstellen, du sitzt in einem Ferrari und darfst nur noch 120 fahren. So kann man sich das vorstellen. Und es war sehr deprimierend. Ich musste mich dann nochmal wirklich sammeln. Und wie es der Zufall halt will, dann habe ich meinen heutigen Partner kennengelernt und habe die Möglichkeit bekommen, in dem ehemaligen Chaplins, was jeder kennt, ja, die Fabrik Bayreuth aufleben zu lassen.
Wie ist der Gedanke dann entstanden? Wenn kam davon extern, wenn du sagst, du die Möglichkeit bekommen, Mensch, Ahmad, ich habe da was, wäre das was für dich? Überleg doch mal, dass genau du dann sagst, wow, mach mal langsam, ich komme gerade aus dem Trichter, ich muss mich mal sammeln, was ich überhaupt will. Oder wie ist es dann so gedanklich gereift? Ja, ich will mal oder ich könnte tatsächlich ein Clubbetreiber werden?
Also in der Zeit im Trichter wusste ich ganz genau, dass Luft nach oben ist. Das habe ich einfach gespürt und das war die Resonanz der Events und alles, was wir gemacht haben, war einfach so groß, dass ich innerlich schon nach mehr gestrebt habe, aber die Möglichkeit war nicht da. Und als dann dieses Lichtlein sozusagen zu erkennen war, da war es ganz schnell sehr viel Feuer in mir und keine Sekunde, ehrlich gesagt, daran gezweifelt, dass es nicht funktionieren kann. Und wir haben dann draufgeholzt, auf Deutsch gesagt, haben dann 2014 mit dem Umbau angefangen und aktiv auch Bayreuth teilhaben lassen über Social Media und alles. Und da hast du schon gemerkt, dass einfach extrem auch Bayreuth auf eine neue Location in Bayreuth, vor allem in der Innenstadt, lechzt und danach wartet. Und ja, es waren dann 7 Monate Kernsanierung, kann man sagen.
Das ist eine gute Zeit lang.
Ja, also da muss man sich auch täglich motivieren und sagen, was mache ich da eigentlich? Und jetzt habe ich alles, was wir haben, da rein investiert. Hoffentlich geht's gut. Also wäre gelogen, wenn man da auch nicht ab und zu mal gezweifelt hat. Aber am 28. März 2015 war die Eröffnung.
Und Sonntag merkt man sich, oder?
Und das merkt man sich auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich alle Dates so im Kopf. Und seitdem ist das eigentlich eine Erfolgsgeschichte, würde ich sagen. Denn ich glaube, wir haben, was Booking technisch angeht, in den letzten 9 Jahren Bayreuth auf einem anderen Level gehoben. Mit den ganzen Künstlern, die wir ja präsentiert haben. Aber auch, ich denke, im Outdoor-Bereich, sei es der Bayreuther Bürgerfest, sei es im Sommernachtsfest, sei es die Marke Fabrik aus Bayreuth, die wir nach außen tragen. Wir haben mittlerweile eine eigene Stage seit 2015 auf dem Rave und Snow Festival in Saalbach hinter Glam. Wir sind beim Heroes Hip-Hop Festival seit 2015 mit der eigenen Hip-Hop-Stage. Wir sind auf dem Kindheitstraum vertreten, wo wir das Booking machen. Wir sind ja jegliche studentischen Veranstaltungen als Supporter, als Sponsor vertreten. Also ja, und das ganz, ganz große Ding ist jetzt natürlich jetzt im September mit Paul Kalkbrenner.
7. September, Bayreuther Volksfestplatz, der Meister. Ja,
also das ist für mich persönlich ein sehr, sehr emotionales Ding. Da haben wir 4,5 Monate dran gearbeitet.
Ruft man da einfach mal so bei seinem Management an und sagt, Mensch Paul, vielleicht hast du schon mal von mir und meinem Club gehört, wir hätten da so eine Idee, ruf mal bitte, bitte, bitte zurück. Ganz so wird es nicht gewesen sein, oder?
Nee, tatsächlich nicht, aber da wahnsinnig viel Netzwerk. Also ich sage mal, das, was jetzt am 7. September entsteht, ist wirklich die ganze Arbeit der letzten 20 Jahre. So würde ich mal bezeichnen, dass dann irgendwie alles zusammenkommt, dass überhaupt sowas möglich ist. Also wirklich.
Da ist auch Tufan und Trichter mit drinnen, so in gewisser Weise von deiner Seite?
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich die ganze Hingabe der letzten Jahre, nie aufgegeben, immer gekämpft, immer ein Stück für Stück, Step by Step vergrößert. Ja, Misserfolge weggesteckt, den Kopf nicht in den Sand gesteckt, dran geglaubt, weiterhin gekämpft, ständige Präsenz überall, selber dabei. Ja, einfach wirklich harte Arbeit, so würde ich es einfach bezeichnen. Und ich bin auch ganz ehrlich, als die Zusage kam, sind auch ein paar Tränen geflossen, weil es war einfach so viel Glück und ich bin extrem Bayreuth verbunden. Ich wollte schon immer in Bayreuth alles auf die Beine stellen. Ich wollte immer diese Region einfach so viel auch zurückgeben, was ich bekommen habe. Und ich glaube, mit diesem Highlight im September können wir alle gemeinsam stolz sein, so einen internationalen Künstler zu begrüßen. Und die Resonanz ist geisteskrank gut, muss ich ehrlich sagen. Wir haben jetzt schon 8.500 Tickets verkauft und gehen jetzt erst ein halbes Jahr davor tatsächlich richtig in die Werbung. Ich glaube, das wird ein schönes Ding für Bayreuth.
Kannst du überhaupt noch den Satz hören, Mensch Ahmad, hast du noch mal eine Karte für mich oder mal Backstage, da geht doch was? Oder sagst du einfach mittlerweile kategorisch abgeblockt?
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir das Schlimme, also was beeindruckend war, ist, als wir damit online gegangen sind, mit allen Kanälen aus Bayreuth, auch nochmal vielen Dank an alle, die mit.
Mitte Dezember letzten Jahres, kurz vor Weihnachten,
genau.
Paul Kalkbrenner kommt nach Bayreuth.
Genau, wo alle gleichzeitig auf den Knopf gedrückt haben mit uns gemeinsam und das publik gemacht haben, kurz vor Weihnachten. Da war wahnsinnig viel, sehr, sehr viele Komplimente sind da gekommen. Muss ich echt sagen, Mensch, toll und sauber und danke und so weiter. Und ich habe genauso gedacht, jetzt kommen halt wahrscheinlich die ganzen Leute her und noch ein Ticket und ey und so weiter. Aber tatsächlich treffe ich immer wieder Menschen, die sagen, ey, wir haben schon Tickets, wir haben schon Tickets. Und das zeigt auch ein bisschen Respekt uns gegenüber, weil man, glaube ich, sich ganz gut vorstellen kann, dass das wahnsinnig viel kostet und wahnsinnig viel uns abverlangt. Und das ist schon eine Bestätigung, dass die Leute das auch erkennen. Ich meine, im Clubbereich kenne ich das Wochenende für Wochenende, dass da genug Anfragen kommen. Da bin ich grundsätzlich auch sehr großzügig. Aber bei so einer Geschichte ist natürlich auch nicht so viel möglich, muss man einfach sagen, weil das stemmt man aber auch nicht einfach so.
Steht dann Paul Kalkbrenner so von den Dimensionen her in einer Reihenfolge mit Michael Jackson, Peter Maffay, Toten Hosen, wenn es darum geht, die sind mal in Bayreuth aufgetreten, unabhängig davon, ob das jetzt Rock oder Pop oder eine andere Musikrichtung ist?
Absolut. Also genau das haben wir auch von der Stadt Bayreuth sofort signalisiert bekommen, dass das so eingestuft wird. Wirklich mit offenen Armen sind wir da mit allem, was wir da haben, hatten jetzt oder drauf gekommen sind, aufgenommen worden. Also Bayreuth freut sich und alle helfen damit und versuchen uns zu helfen, dass das ein toller Tag wird. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar und stolz. Und ja, also wenn das so weitergeht, haben wir eine sehr große Besucherzahl und ein absolutes Highlight auf jeden Fall. Also ich meine, Tagbrenner ist, ich meine, wir sehen es ja, wir können ja die Tickets tracken, da sehen wir auch allein schon, welche Zielgruppen, also welches Alter und so weiter die Tickets kaufen, da ist wirklich alles dabei. Das ist wirklich von 16 bis 65.
Keine Tendenz mehr vom Alter, dass man sagt, das ist vielleicht doch eher so der End-20er oder der End-30er?
Das auf jeden Fall.
Bunt gemischt?
Also bunt gemischt, aber schon der große Anteil ist schon so, ich sag mal 25 bis 50. Das sind wirklich so die meisten Ticketverkäufer so. Ich meine, der hat es ja geschafft, als einer der wenigen wirklich elektronische Musik so salonfähig zu machen, Radio und alles, was dazu gehört.
Auf den kann man sich einigen, auch als Laie vielleicht. Hat man den irgendwo schon mal gehört, Sky genau. Sind du. Du.
Ne? So ist es. Und den Film natürlich, Berlin Calling, kennt auch wahnsinnig viele Menschen. Und ja, der spricht halt einfach diese Technoiden, sage ich mal, der Underground-Techno hört an und genauso aber auch Leute, die seine Tracks im Radio kennen. Und das macht es halt besonders und das schafft natürlich auch wahnsinnig viel Publikum.
Wenn da so ein Riesen-Event bevorsteht, was, du sagst jetzt 8.500 Tickets schon verkauft, da kommen nochmal locker einiges mehr drauf, entsteht auch so eine gewisse Art und Weise von Erwartungshaltung von außen, dass man sagt, ich rede jetzt nicht davon an, wie das Wetter an dem Tag sein wird, heute nicht zu warm und hoffentlich regnet es auch nicht, dass die Leute, die da hingehen, denen ist es, glaube ich, egal, wie das Wetter wird, die sind auf jeden Fall da, aber dass man dann doch merkt so von außen, Mensch, jetzt erwarten die Leute was von mir, hoffentlich kann ich liefern, auch wenn ich selbst nicht auf, sondern vielleicht als Mitorganisator hinter der Bühne stehe?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe persönlich einen ganz großen Anspruch an mir selber, das ist täglich im Clubbereich so. Das ist auch das, was mich ständig antreibt eigentlich. Und also ich muss ehrlich sagen, ich will dazu 100% abliefern. Wir werden alles Mögliche dafür tun, auch diese wirklich große Besucheranzahl hoffentlich zufriedenzustellen. Ich stelle mich aber genauso auch jetzt schon auf gewissen Shitstorm ein, weil ich glaube, es wird niemandem gelingen, 15.000 Leute eventuell, wenn wir es schaffen sollten, so glücklich wie jeden Einzelnen nach Hause zu schicken. Es wird immer etwas geben, was die Leute vielleicht irgendwie abstößt oder irgendwas. Aber wir werden alles Menschenmögliche machen und das ist mein persönlicher Anspruch, um das hoffentlich so gut wie möglich hinzubringen oder zu zimmern. Ich muss aber auch sagen, ist natürlich für mich auch in dieser Größenordnung einfach was Neues. Klar ist ein Bayreuther Bürgerfest auch nicht zu unterschätzen, 3 Tage mit diesen Menschenmassen und auch andere Sachen, die wir machen. Aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ich meine, wir brauchen ungefähr 300 bis 350 Mann Personal allein für einen Tag, ja. Das sind schon Dimensionen, die kenne ich jetzt auch so nicht. Aber ich bin extrem glücklich, dass es erstmal so gut angenommen wird, dass die Resonanz so gut ist und dass wir Gott sei Dank auch einen guten Vorlauf haben von der Zeit und uns wirklich auf Sachen einstellen können. Deshalb nehme ich meine Verantwortung mehr als ernst, allein um meinem persönlichen Anspruch gerecht zu werden, aber natürlich auch meine Gastgeber, meinen Ruf als Gastgeber gerecht zu werden und sagen, okay, der hat es wirklich gut hinbekommen. Das wäre schon sehr, sehr gut und wir werden alles geben. Mehr kann ich nicht sagen.
Das bisherige Highlight mit in deinem Werdegang als Gastronom oder Großgastronom oder was kann danach vielleicht noch kommen? Mal so blau in die Zukunft gesprochen. Wenn man sagt, Paul Kalkbrenner, check, der war jetzt da, hat alles geklappt. Was kommt dann?
Ja, also ich habe in meiner Laufbahn, wenn man das so bezeichnen will, nie über sowas nachgedacht. Ich bewundere persönlich meinen Hunger, denn ich bin nie zufrieden. Und es macht mir wirklich verdammt viel Spaß, das, was ich machen darf. Das sage ich immer wieder, weil es für mich einfach eine Leidenschaft ist. Ich wache damit auf, ich gehe damit ins Bett. Das ist für mich so, das ist das, was mich glücklich macht. Und ich habe das auch schon öfters mal gesagt, dass bei jedem Event, vor allem bei großen Veranstaltungen wie Bürgerfest oder sonst was, immer so einen Moment gibt, den man auch nicht vorsehen kann, aber einfach kurz wahrnimmt. Das kann eine Sekunde sein, das können 10 Sekunden sein. Sich einfach umguckt und merkt, hoppala, das haben wir gemeinsam auf die Beine gestellt. Und dann siehst du wahnsinnig viele glückliche Gesichter, Künstler, die performen und einfach einen tollen Moment. Und das ist das, glaube ich, ja, was mich antreibt und was mich glücklich macht.
Dann wünsche ich dir bei diesem Streben nach Glück und bei diesem Hunger, wie du es gerade gesagt hast, weiterhin viel Erfolg. Das sagt der gelernte Versicherungskaufmann Ahmad Kordbache, für den das Leben jetzt doch noch einiges andere ganz offensichtlich im Petto hatte, nachdem er nicht ganz geplant oder nicht so vorhergesehen, Ende der 80er Jahre aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist, hier in Bayreuth ein neues Zuhause gefunden hat.
Absolut.
Und dort auch seit vielen Jahren jetzt für Leute, wenn auch keine ganze Wohnung, so doch zumindest ein Wohnzimmer geschaffen hat, in dem man ganz gut feiern kann. Ahmad, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
und hat mich ausgesprochen gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Weiterhin viel Erfolg bei deinen Projekten und bei den weiteren Planungen im Vorfeld für den Kalkbrenner-Gig dieses Jahr. Dankeschön.
Danke, Jungs.
Servus.
Danke.
Das war der In Bayreuth Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit 5 Sternen in deinem Podcast-Portal.